Wir dürfen gemeinsam dieses neue Jahr mit einem Gottesdienst beginnen. Was für ein Geschenk. Neujahr fällt auf einen Sonntag. Und jedes Jahr, da gibt es eine ökumenische Bibellese, irgendwas, Gruppe. Jedes Jahr sucht diese Gruppe, da sind verschiedene Kirchen beteiligt, einen Bibelvers aus, der als Überschrift über das neue Jahr gelten soll. Das ist die sogenannte Jahreslosung. Kinder sprechen manchmal von der Jahresverlosung, aber das ist weniger eine Verlosung als wirklich eine Losung. Die Jahreslosung für das Jahr 2017. Wir haben sie hier schön dargestellt und auch auf der Leinwand. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Was für ein Wort. Vor 20 Jahren, am 20. Juli 1997, bin ich in Goldbach am Bodensee getauft worden. Damals war ich schon hier in der Gemeinde oder wurde dann Mitglied von dieser Gemeinde. Und die damalige Gemeindeleitung, die jetzt hier zumindest teilrepräsentiert ist, die hat mir damals diese Taufurkunde überreicht. Man sieht, na, ihr seht es wahrscheinlich nicht so gut, aber da haben wir das vorletzte Logo. Lindenwies Evangelische Täufergemeinde stand da drunter. Und den Taufvers, den mir die damalige Gemeindeleitung mit auf den Weg gegeben hat, das ist genau dieser Vers. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das war für mich jetzt ein Riesengeschenk, dass nach 20 Jahren darf ich jetzt über diesen Vers predigen. Die Taufe war für mich ein bedeutendes Ereignis, Geburt unserer Kinder auch, Einzug der Flüchtlinge hier auch und ein paar andere, aber die Taufe war schon etwas sehr, sehr, sehr Starkes für mich. Und dann diesen Vers da mitzubekommen, das hat mich geprägt. Ich kann sagen, dieser Vers von Hesekiel aus dem Alten Testament ist einer der ganz prägenden Verse in meinem Leben. Ich bin jetzt 20 Jahre mit diesem Bibelvers unterwegs. 20 Jahre begleitet mich dieses Wort. Ich will es nicht sagen, ich bin verliebt in den Vers, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ich habe eine Beziehung zu diesem Wort. Das ist ein Begleiter. Das ist, dieses Bibelwort hat mich durch die letzten 20 Jahre begleitet. Es war ständig da, es war ein Teil und ist ein Teil von meinem Leben. Und ich habe erlebt in den letzten 20 Jahren, welche unbändige Trostkraft in diesem Wort liegt. Welche unbändige Trostkraft. Nicht immer gleich. Es gab sicher Wochen, vielleicht sogar Monate, da war dieser Vers nicht präsent. Aber ich kam immer wieder an den Punkt, immer wieder zurück auf dieses Wort. Und es war, und das habe ich erlebt, in den Momenten, wo ich an mir selber verzweifelt bin. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Selbstverzweiflung. Das Wort gibt es vielleicht nicht, aber es gibt das Gefühl, es gibt die Emotion, Selbstverzweiflung, an sich selbst verzweifeln. Das Gefühl haben, mit mir, das hat irgendwie keinen Wert. Ich bin nicht so, wie ich sein könnte. Ich bin nicht so, wie ich sein möchte. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Selbstverzweiflung. Und in diesen Momenten, da hat mich das Wort unbändig getröstet. Diese Selbstverzweiflung habe ich regelmäßig erlebt. Die erlebe ich bis heute, nicht mehr ganz so intensiv und nicht mehr ganz so häufig, aber die kommt immer wieder vor. Ein Beispiel ist mir aufgefallen, versuche mal ein bisschen unverfänglich zu bleiben. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein sehr zielstrebiger, zielorientierter Mensch bin. Also ich wache morgens auf und schon im Bett überlege ich mir, was ich heute alles erreichen will an dem Tag und das ziehe ich dann durch. Inzwischen weiß ich, dass nicht alle Menschen so sind, aber manche sind so und ich gehöre zu denen. Und es klappt in der Regel auch wunderbar, außer es gibt halt Probleme und manchmal sind Menschen Probleme. Die stellen sich mit ihren Nöten und Bedürfnissen zwischen mich und meine Ziele. Und dann wird es schwierig. So bin ich. Ich versuche ja, an mir zu arbeiten. Ja, deshalb, neues Herz, neuer Geist, das soll ja hier auch Raum finden. Und ich habe erlebt, und das hat mich sehr beschämt, in den letzten Jahren, immer wenn meine Frau krank wurde, ist genau so eine Situation eingetreten. Jetzt liegt die krank im Bett, kann nicht aufstehen, kann ihr Zeug nicht machen, bleibt alles an mir hängen. Und ich bin richtig aggressiv geworden, so richtig aggro, so in der Jugendsprache, richtig, das hat mich genervt, das hat mir gestunken. Und ich war in dem Moment, wo mich meine Frau am allermeisten gebraucht hat. Sonst braucht sie mich ja nicht. Die ist ja stabil, stark, tolle Frau. Aber dann, wenn sie mich braucht, gerade dann, entferne ich mich von ihr und ärgere mich über das, dass sie krank ist und kann nicht für sie da sein. Und es geht dann eine Weile, bis ich dann irgendwann merke, was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Deine Frau braucht dich jetzt. Sei freundlich zu ihr. Und dann kommt es plötzlich über mich, dieses Gefühl der Selbstverzweiflung. Und das Gefühl, nee, das hat gar keinen Wert mit dir. Das kannst du vergessen. Mach's anders. Und wieso hast du jetzt wieder nicht geschafft? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl. Das ist kein schönes Gefühl. Ich entschuldige mich dann bei meiner Frau. Sie vergibt mir. Und dann ist wieder gut. Bis das nächste Mal krank wird. Dann versuche ich es natürlich besser zu machen. Und es passiert mir in anderen Lebensbereichen auch. Dass ich nicht so bin, wie ich denke, dass ich sein könnte. Und vor allem, ich denke, dass ich sein sollte. Ich bin nicht immer der Vater, der ich sein könnte und sollte. Ich bin nicht immer der Ehemann. Ich bin leider auch nicht immer der Leiter, auch nicht immer der Pastor, der ich sein sollte oder könnte. Und dann kommt dieser Moment, dieser Kater danach, dieses Gefühl, oh Mann, die Selbstverzweiflung. Und dann kommt genau da hinein kommt dieses Wort, und das habe ich erlebt, mit einer unbändigen Kraft. Da hinein, in meine Selbstverzweiflung spricht Gott, ich schenke euch, also auch dir, Daniel, ein neues Herz. Ein Herz, das liebt, ein Herz, das da ist, das fühlt, und einen neuen Geist, eine neue Lebenskraft, eine neue Fähigkeit, wirklich ein Ehemann und wirklich ein Diener zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl der Selbstverzweiflung bei der Christenheit noch sehr viel stärker ausgeprägt ist, wie bei Menschen, die sich nicht, so wie ich jetzt, taufen lassen haben, die sich nicht so stark an Gott gebunden haben. Menschen, die sagen, jawohl, ich wag's mit diesem Gott, ich lebe mit diesem Jesus. Die leben natürlich auch mit einem hohen Anspruch. Der Jesus, der sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, eure Liebe soll vollkommen sein, so wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist natürlich ein großer Anspruch. Und wenn der Anspruch so hoch wird, dann wird das Scheitern manchmal richtig schmerzhaft. Richtig bitter, dann kommt diese Selbstverzweiflung. Und trotzdem glaube ich, wir alle tragen das in sich. Unsere Berufung als Menschen, würde ich sagen, ganz kurz zusammengefasst, ohne dass wir jetzt da die ganze Bibel auslegen, aber am Anfang heißt es im ersten Schöpfungsbericht, Gott schafft den Menschen zu seinem Bild als Mann und Frau. Er schafft ihn zu seinem Abbild. Zu was sind wir Menschen geschaffen? Ich glaube, wir sind zum Guten geschaffen. Wir sind dazu geschaffen, gut zu sein, um Gutes zu tun. Und wir sind dazu geschaffen, Abbilder, Repräsentanten Gottes zu sein. Das ist unsere Stellung in der Schöpfung. An uns soll man Gott erkennen. Wir sind sozusagen der Mond. Wir glänzen, wir leuchten, wir strahlen Gottes Liebe und Gottes Güte und Gottes Gutheit ab. Deshalb bin ich da, damit meine Frau und unsere Kinder, damit meine Mitarbeiter durch mich ein bisschen was von Gott spüren, von seiner Liebe. Das gehört zu meinem Auftrag, das gehört zu meiner, wenn man so will, Berufung. Und ich glaube, diese Berufung, die spürt jeder Mensch, die hat nämlich auch jeder Mensch. Jeder Mensch spürt, dass er zum Guten geschaffen ist. Die Bibel erzählt ja dann weiter, dann kommt diese ganze Geschichte vom Sündenfall, da kommt was Verdrehtes, da kommt auch das Böse ins Leben, aber der Mensch ist nicht so weit verdreht, kein Mensch ist so weit verdreht, dass er nicht spüren würde, dass er zum Guten geschaffen ist und dass er als Abbild, als Repräsentant Gottes bestimmt ist. Also das kann man ganz einfach sehen, wenn man mal so einen Film schaut. Wir Menschen, wir identifizieren uns ja immer mit den Guten, mit den Helden. Die allermeisten, gibt sicher auch welche, die gucken sich Star Wars an und sagen, oh, der Darth Vader, der tut mir so leid, kommt ja gerade im Kino, das ist genau, mit dem kann ich mich identifizieren. Aber in der Regel identifizieren wir uns mit den Guten. Gestern haben meine Frau und eine unserer Töchter ein bisschen Cinderella geschaut, auf Französisch, das gar nicht, aber naja. Und da hat sich, glaube ich, niemand, also die Damen haben sich nicht mit der Schwiegermutter identifiziert. Keiner identifiziert sich mit der Schwiegermutter, aber jeder identifiziert sich mit der Prinzessin oder was ist sie, das Kellermädchen oder halt das Mädchen da. Also wir spüren automatisch, dafür sind wir bestimmt, wir sind nicht dazu geschaffen, böse zu sein. Wir sind dazu geschaffen, gut zu sein und Abbilder Gottes zu sein. Und das bringt natürlich einen hohen Anspruch in unser Leben. Das macht es manchmal herausfordernd, wenn wir genau das nicht sein können, was wir sind, wenn wir unserer Berufung nicht gerecht werden können. Auch nicht als Getaufte, als Erlöste, als erneuerte Menschen. Und dann kommt diese Selbstverzweiflung. Und in diese Selbstverzweiflung hinein kommt der Zuspruch Gottes, der Trost Gottes: Daniel, Daniel, ich mach dich neu. Ich mach dich ganz neu. Du kriegst ein neues Herz und einen neuen Geist. Du kannst das sein. Du kannst gut sein. Und du kannst ein Repräsentant, ein Abbild Gottes sein in deinem Umfeld. Ich schenke dir das, ich mache dir das. Oh, da geht eine Tür auf, da gehen zwei, da gehen ganze Tore gehen da auf. Und frische Luft kommt ins Leben. Natürlich muss man sich jetzt schon mal, das ist ja jetzt eine Predigt hier, deshalb muss ich auch ein bisschen was zumuten, auch im ersten Jahr, wir steigen gleich ein bisschen anspruchsvoll ein. Man muss uns natürlich schon die Frage nehmen, sich stellen, da haben wir jetzt einen Bibelvers aus dem Alten Testament, den lässt so ein Prophet, lässt dieses Wort da los. Das war ja eine ganz andere Situation. Dürfen wir jetzt da eigentlich einfach so hergehen und das für uns nehmen? Und das ist so ein bisschen so ein Trostwort für mich in meiner Selbstverzweiflung. Darf man denn das? Ist das überhaupt legitim? Oder schießen wir da womöglich am Ziel vorbei? Werden wir da der Bibel untreu? Das will ich mit uns kurz anschauen. Also derjenige, der diesen Satz hier gesagt hat, ist der berühmt-berüchtigte Prophet Hesekiel. Also das war wirklich ein berühmt-berüchtigter Prophet. Ein Prophet ist ein Mann, oder gibt ja auch Prophetinnen, die im Auftrag Gottes Dinge sagen. Die sprechen manchmal in die Zukunft, aber zu allermeistens haben sie auch in die Gegenwart hineingesprochen. Im Auftrag Gottes haben sie gesprochen. Und der Hesekiel war ein berühmt-berüchtigter Prophet. Bei dem der hat nicht nur gepredigt, der hat da auch Taten folgen lassen. Da musste er mal eine Frau heiraten, das andere Mal musste er mal ein Loch in die Wand schlagen und durch dieses Loch rauslaufen, um zu zeigen, dass da mal eine Flucht kommen wird. Also der hat es auch immer mit Taten verknüpft. Da war was los. Also hätte es damals schon YouTube gegeben, der Hesekiel, wäre, sage ich mal, von den biblischen Figuren, da wäre der ganz oben, der hätte sicher mit die meisten Klicks gehabt. Da bin ich mir ganz sicher. Da war immer was los. Es war immer ein bisschen spektakulär, was der Mann so gemacht hat. Und dieser Mann lebt in einer Zeit, 600 vor Christus, da ist dieses Reich, dieses Volk Israel, ist schon zweigeteilt. Da gibt es nur noch das Volk der Juden und kleine Stamm Benjamin sind noch dabei. Und da war über, sage ich mal, über mehrere Jahrhunderte, ist dieses Volk eben genau konnte seiner Berufung nicht gerecht werden. Gott hat gesagt, das, was er zu jedem Menschen sagt, ich will, dass du gut bist, ich will, dass du ein Abbild von mir bist. Das später macht Gott genau dasselbe mit seinem Volk und sagt, ihr sollt ein Abbild sein von mir. An euch soll man erkennen, wie ich bin. Und dieses Volk lebt nicht in dieser Berufung. Überhaupt gar nicht. Da passiert Ungerechtigkeit über Generationen. Hesekiel Kapitel 36, können wir es nachlesen, also genau in dem, da wo diese Jahreslosung steht, da sagt er, da werden Unschuldige getötet und keinen interessiert's. Dort findet Götzendienst statt, irgendwelche Götter werden angebetet, Prostitution im Zusammenhang mit geistlichem Leben. Alles findet da statt in diesem Volk. Dieses Volk ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, wie es Gott gedacht hat. Vor allem aber das Unrecht, das macht Gott zu schaffen. Und Gott schickt Propheten wie Wellen ans Meer kommen, so stehen da Propheten auf, einer nach dem anderen und sagt, ihr müsst umkehren. Das darf so nicht weitergehen, das kann so nicht weitergehen. Ändert euer Leben, kehrt um zu Gott, kehrt um. Ein Prophet kommt nach dem anderen und jeder sagt im Grunde das Gleiche, kehrt um, ändert euer Leben. Und wenn er das nicht tut, dann wird Gott dem Ganzen ein Ende machen. Und Hesekiel war einer von denen. Es war der letzte von denen Propheten. Viele sind gekommen. Und viele haben gesagt, ändert euer Leben. Ihr könnt so nicht weitermachen. Ihr könnt das böse Treiben nicht endlos weiterführen. Irgendwann wird Gott einen Schlussstrich drunter ziehen. Viele kommen und viele gehen. Hesekiel ist der Letzte, der kommt. Und dann, in der Blütezeit, im Leben von Hesekiel, kommt das, was die Bibel als Gericht Gottes bezeichnet. In dem Fall sind es die Babylonier, die das ganze Land erobern, alles kaputt machen, alles platt machen, die den Tempel zerstören und das Volk, die da zumindest noch leben, zum Teil weit weg verschleppen nach Babylon ins Exil. Dieses stolze Volk der Juden, die waren so stolz auf ihren Tempel. Noch nie hat jemand den Tempel erobert. Wir sind das auserwählte Volk. Wurde furchtbar gedemütigt. Gott hat gesagt, das reicht. Und der Ezekiel hat gesagt, liebe Leute, ändert euer Leben. Hört damit auf. Und sie haben es nicht getan. Und dann kam die Katastrophe. Und ich denke, die Menschen haben sich vielleicht gefühlt, wie sich die Menschen aus Aleppo heute fühlen. Ich weiß es ja nicht. Ich stelle mir das so vor. Die Heimat ist komplett zerstört. Viele Familienangehörige tot. Und sie leben irgendwo in der Fremde. Das Gefühl könnte man als Katerstimmung bezeichnen. Das ist ja nicht so, dass dieses Unglück über dieses Volk hereingebrochen ist. Völlig plötzlich war es da, keiner hat es gewusst, keiner hat es geahnt. Gott hat Propheten um Propheten um Propheten geschickt, um ihnen zu sagen, hört damit auf, ändert euer Leben. Und sie haben nicht damit aufgehört. Und jetzt sind sie in der Fremde. Der Ezekiel übrigens, der muss mit. Wird auch verschleppt. Der muss sein Volk begleiten, obwohl er ja dagegen war eigentlich. Aber es nützt ja nichts. Und jetzt sind sie ganz unten. Katerstimmung. Ich weiß nicht, ich bin versucht zu fragen, wer schon mal einen Kater hatte. Also ich stehe dazu, ich hatte das schon mal. Andere auch. Und das Schlimme an einem Kater ist ja nicht nur das, also bei mir zumindest, dass es mir einfach wirklich dreckig geht. Also mir ist schlecht und ich habe Kopfweh. Es ist wirklich schlimm. Das richtig Schlimme ist, dass ich ja gar nicht bei meiner Frau rumjammern kann und auch bei anderen nicht. Weil ich weiß ja genau, ich habe es ja selber verbockt. Ich darf da kein Mitleid erwarten. Und das macht es noch viel, viel schlimmer. Wenn man krank ist und man wird ein bisschen getröstet und ein bisschen verwöhnt und jemand bringt einen Tee, das hilft ja schon viel. Bei einem Kater, da ist ja immer noch, und das macht ihn ja so schlimm, ist ja dieses Gefühl, ich bin ja selber schuld. Es hat mich ja keiner gezwungen. Ich hab's ja selber verbockt. Ich glaube, das ist hier genau dieses Gefühl, das die hatten. Die konnten nicht sagen, ja, wir konnten ja nichts dafür, das kam über uns. Der Gott, wo war er denn? Die haben ja gewusst, dass sie so lange in die Irre laufen, bis es einfach mal Ärger gibt. Sie haben ja gewusst. Und jetzt sind sie da irgendwo im Exil und müssen mit dem leben, mit diesem Gefühl. Mir geht's schlecht, mir geht's dreckig. Aber irgendwie, eigentlich habe ich es auch noch selber, ich habe es selber verbockt, selber verkackt, wie beim Kater. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die theologische Frage gestellt habt, darf man bei einem Kater um Heilung beten? Darf man das? Das kann eine höchst relevante Frage sein. Auch am 01.01.2017 könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht müssen das die beantworten, die jetzt heute nicht da sind. Darf man das? Darf man schon. Wenn die Verzweiflung groß genug ist, machen wir es ja sowieso. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Nein, ich glaube, man darf es. Man darf es wirklich. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade. Ja, unser Fehlverhalten, das kann Konsequenzen nach sich ziehen. Das zieht manchmal sogar furchtbare Konsequenzen nach sich. Aber Gott lässt uns deswegen nicht hängen. Er lässt uns deswegen nicht im Stich. Sondern jetzt genau da hinein, genau in diesen Kater hinein, in diesen kollektiven Kater des Volkes, genau da hinein prophezeit der Ezekiel dieses Wort. Genau da hinein sagt Gott, nicht nur, ich gebe euch eine zweite Chance. Das wäre ja schon mal super. Gott sagt nicht nur, ich gebe euch eine zweite Chance. Nein, ich gebe auch noch die Möglichkeit, ich gebe euch auch noch die Fähigkeit, das zweite Mal nicht mehr da hineinzufallen. So ist Gott. Und deshalb darf man beim Kater auch darum bitten, dass Gott schnell Heilung schenkt. Gott verwirft uns deswegen nicht. Und Gott sagt deswegen nicht, ja, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. So ist Gott. Mitten hinein in diese Selbstverzweiflung vom Allerfeinsten. Da, wo das Volk ganz unten ist. Und sie haben es gewusst, sie haben es wirklich gewusst, über Jahrhunderte, mitten hinein, an den Punkt, wo man sagen muss, Mensch, was bin ich nur? Wer bin ich nur? Und ich habe es gewusst und ich habe es wieder getan. Ich habe es wieder getan oder ich habe es wieder nicht geschafft. Dieses Gefühl der Selbstverzweiflung kennen manche vielleicht aus dem ganzen Bereich von Sucht. Pornografie oder Alkohol oder andere Drogen. Der Versuch, davon loszukommen. Der verzweifelte Versuch. Und wieder ist es nicht geklappt. Wieder hat es nicht geklappt. Wieder ist es nicht gelungen. Wieder bin ich ganz unten. Und wenn du ganz unten bist, dann sagt Gott zu dir, ich schenke dir ein neues Herz und lege einen neuen Geist in dich. Ich gebe dich nicht auf. Ich gebe dich nicht auf. Wir gehen weiter. Wir beide gehen weiter zusammen, auch wenn du ganz unten bist. So ist Gott. Mitten hinein, mitten in den Kater hinein, kommt seine Hand und sagt, komm, wir gehen weiter. Von dem her denke ich, kann man das sehr wohl auch auf uns übertragen. Gott hat sich nicht geändert und wir Menschen haben uns leider auch nicht geändert. Und deshalb dürfen wir dieses Wort auch oder speziell für uns in Anspruch nehmen. Jetzt steht hier Herz. Ich schenke euch ein neues Herz. Was ist mit Herz gemeint im biblischen Denken, vor allem im alttestamentlichen Denken? Wenn wir von Herz reden, da meint man zum einen mal das Organ, die Pumpe, die man ausbauen kann, neu irgendwo anders einbauen. So mehr, so, wir denken es manchmal fast technisch. Wir denken aber auch, wenn wir an Herz denken, dann denkt man an diese ganzen Schmonzetten, Liebesfilme, Schlösser irgendwo am Bodensee hängen, Schlüssel versenken und so. Das hat alles was mit der romantischen Liebe, die ist offenbar auch im Herz verortet. Im biblischen Denken ist das Herz viel mehr. Im biblischen Denken könnte man sagen, da ist das Herz die innere Mitte eines Menschen. Die innere Mitte eines Menschen. Wir kennen das, wir sagen, es gibt das Herz von Überlingen. Das ist jetzt die Frage, was das wäre, die innere Mitte von Überlingen. Vielleicht der Bahnhof, oder wo der Gerd wohnt, vielleicht da. Ich weiß es nicht. Was ist das Herz unserer Kirche, das Kirche Lindenwiese? Vermutlich der Gottesdienst. Die innere Mitte. Die innere Mitte eines Menschen. Das ist das Herz. Das ist das Herz. Das heißt, Gott verspricht uns hier nicht Kosmetik. Bisschen schön anmalen. Bisschen oben drüber pinseln. Gott verspricht uns Verwandlung, Erneuerung im Innersten. Und ich lege einen neuen Geist in euch. Hier haben wir ein ganz spannendes Wort. Das Wort, das hier steht, heißt Ruach. Und es heißt Windhauch, aber auch Atem. Atem. Und wie schafft Gott den Menschen ganz am Anfang? Indem er ihm seinen Ruach, seinen Atem gibt. Gott gibt seinen Atem. Jesus gibt später im Johannesevangelium den Jüngern auch seinen Atem. Er haucht sie an. Dasselbe tut Gott auch. Und deshalb heißt Geist auch Lebenskraft, Vitalität. Ohne Atem gibt es kein Leben. Wenn ein Mensch nicht mehr atmet, ist er tot. Ganz einfach. Und wie findet man raus, ob ein Mensch tot ist? Spiegel. Atmet er noch oder atmet er nicht mehr? Das heißt, dieser Atem, dieser neue Atem steht auch für eine neue Lebenskraft, für eine neue Vitalität, aber auch für den Heiligen Geist. Das verspricht uns Gott. Also, es geht um Neuwerdung und Verwandlung. Und das finde ich super gut am christlichen Glauben. Ich finde es gut für mich, ich finde es aber vor allem gut für meine Frau und für unsere Kinder. Das gibt denen Hoffnung, dass das mit mir noch was wird. Wirklich gut. Ich habe das Gefühl, manche Christen, die sehen da, die sagen, naja, im Glauben, da geht es darum, das ist so ein bisschen Europapark-Christentum. Zum Europapark, da geht man hin. Und dann geht man rein und dann stellt man sich in der Schlange und dann wartet man ganz lang und dann fährt man und dann hat man es gesehen. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als würden manche Christen sagen, ja so ist es mit der Bekehrung, da stelle ich mich an die Schlange und dann warte ich, bis ich tot bin und dann geht's los. Und dazwischen muss ich eigentlich nur ganz lang warten, bis ich es geschafft habe. Das Versprechen hier wäre ein ganz anderes. Oder das käme noch dazu. Es geht hier nicht nur um Warten. Wir leben, um verwandelt zu werden. Um neu zu werden. Und zwar im Innersten, in der Mitte unserer Person, ganz innen drin. Da werden wir erneuert und verwandelt. Das finde ich super Perspektiven. Das ist, wenn man so will, die mystische Dimension des Glaubens, die innere Dimension, dass sich da was verändert. Zum Wohle der Menschen um mich herum. Nicht so sehr, dass ich jetzt da ein toller Heiliger wäre, der dann noch angeben könnte, was für wunderbare charakterliche Eigenschaften ich hätte. Nein, damit die Menschen um mich herum gesegnet werden und damit ich meiner Berufung, gut zu sein und Gottes Abbild zu sein, besser entsprechen kann. Manchmal, und das muss ich noch dazu sagen, ich habe jetzt das sehr individualistisch ausgelegt. Also ich bleibe da nur bei mir. Es geht um mein Herz und um meinen Geist, dass ich neu werde. Dieser Zuspruch geht ja nicht an einzelne Personen. Dieser Zuspruch geht an ein ganzes Volk. Geht an ein Kollektiv, an eine Gemeinschaft. Und ich glaube, das gilt auch heute noch. Auch heute geht dieser Zuspruch, natürlich geht an jeden Einzelnen, wir gehören ja wohl dazu, aber dieser Zuspruch geht auch heute noch an alle Christen, an alle Menschen, die sich diesem Gott verpflichtet haben, an alle Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, an alle Menschen, die Kirche sind. An diese alle geht der Zuspruch. Und manchmal ist es ja so, da verzweifle ich nicht nur an mir selber, manchmal verzweifle ich auch an der Kirche oder an der Gemeinde oder an Menschen aus der Gemeinde. Ich lese, was man in der Kirchengeschichte, was da alles verbrochen wurde. Und das belastet mich. Und ich denke, Mann, die Kirche hat doch auch den Auftrag, gut zu sein, Repräsentant, Abbild Gottes zu sein, Christus gegenwärtig zu sein. Jesus sagt ja, ich bin, das ist mein Leib. Und dann gibt es da so viel Schwieriges, auch in unserer Gemeinde. Da verzweifle ich manchmal. Und dann kann das sein. Kann das wirklich sein? Wie gehe ich damit um? Und da ermutigt mich dieses Wort. Wenn ich das für mich in Anspruch nehmen kann, dass Gott mich verwandelt und mir ein neues Herz gibt und einen neuen Geist in mich legt, dann will ich das auch für die Menschen um mich herum und für meine Gemeinde und für meine Kirche in Anspruch nehmen. Und ich weigere mich aufhören zu glauben, dass Gott andere Menschen nicht verändern kann und dass Gott anderen Menschen nicht auch ein neues Herz geben kann. Ich will das weiter glauben, nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen um mich herum. Jeden Tag aufs Neue. Warum? Weil es Gott versprochen hat. Genau deshalb. Jetzt ist das mit der Verwandlung so eine Sache. Wenn man die Bibel liest, dann muss man ja immer genau lesen. Man muss ja immer lesen, oder man sollte immer lesen, was sind Dinge, die wir tun können und was sind Dinge, die wir nicht tun können. Das, was hier steht, das tun wir definitiv nicht selbst. Wer verwandelt? Gott. Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Da ist Gott aktiv, das ist ein Aktivsatz, kann man grammatischer, sieht man ja schon in der Grammatik. Das bedeutet, wir sind an der Stelle passiv. Ich kann mich nicht selbst verwandeln. Ich kann mich nicht neu machen. Wir Menschen, wir können so viel. Wir können das Klima verändern, wir können Wälder roden, wir können Häuser bauen, wir können spektakuläre Dinge tun. Aber hier, uns selbst verändern. Uns selbst neu zu machen. Mich so zu verändern, dass wenn das nächste Mal meine Frau krank im Bett liegt, dass da nur noch Worte wie Honig aus meinem Mund kommen und Tee mit Honig und nur noch Liebe von mir abstrahlt. Das kann ich nicht machen. Das entzieht sich meiner Möglichkeit. Das muss ein anderer tun. Das ist sehr demütigend. Das ist sehr demütigend. Da kann ich Qualte und Krampfen machen, wie ich will. Das kann ich nicht selber tun. Diese innere Veränderung, diese wirkliche Verwandlung im Innern, die macht Gott. Muss man natürlich fragen, ja gut, okay, für was höre ich mir die Predigt überhaupt an? Kann ja sowieso nichts machen. Es gibt natürlich schon Dinge, die wir tun sollen. Die Bibel ist voll von Dingen, die wir tun sollen, auch im Zusammenhang mit unserem Herz. Die Frage, sollen wir nichts tun? Doch, es gibt Dinge, die wir tun können. Hier nochmal aus dem Alten Testament, Jesus wird es später zitieren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen. Da haben wir es wieder, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Nein, ich kann mich nicht verwandeln. Ich kann mich nicht verändern. Das steht außerhalb meiner Möglichkeiten. Da kann ich nichts tun. Aber was ich tun kann, ich muss es tun können, sonst würde mich die Bibel nicht dazu auffordern. Wo mich die Bibel dazu auffordert, etwas zu tun, da kann ich es auch tun. Was ich tun kann, ist Gott lieben. Und zwar von ganzem Herzen. Mit meiner ganzen inneren Mitte. Mit allen Gefühlen, mit allen Taten, mit allen Worten. Mich ganz konsequent auf diesen Gott ausrichten. Das kann ich tun. Und das will ich tun. Und ich habe den Eindruck, da gibt es dann auch eine Verbindung zu dieser Verwandlung. Aber schlussendlich, das Verwandeln, das liegt nicht in meiner Hand. Die Neuwerdung, die liegt auch nicht in meiner Hand. Aber ob ich Gott liebe, das kann ich entscheiden. Und das kann ich Tag für Tag für Tag neu entscheiden. Am Ende heißt Gott lieben, ich sage es jetzt verkürzt, gehorsam sein. Gehorsam sein. Das zu tun, was er von mir will. Da zeigt sich die Liebe. Nicht die große Emotion und nicht hier Schlüssel, Schloss irgendwo hinhängen und wegschmeißen. Da steht ein D plus G, Daniel plus Gott. Und Schlüssel in die Arsch schmeißen. Kann man natürlich auch machen. Ist vielleicht sogar eine ganz schöne Sache. Aber am Ende zeigt sich's im Gehorsam. Im Gehorsam. Ich habe es erlebt, am ersten Weihnachtsfeiertag kam plötzlich der Rettungshubschrauber bei uns in der Nachbarschaft. Jemand liegt im Sterben. Völlig überraschend. Und ich habe genau gewusst, wir alle standen da am Fenster und haben zugeguckt. Ich bin der Pfarrer. Ich muss da nachher hin. Ich will da nicht hin. Ich habe jetzt Weihnachten. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt kann ich doch endlich mal in Ruhe da mal beizubringen. Nein, das ist mein Job jetzt. Ich habe es gewusst. Da zeigt sich, ob ich bereit bin, Gott zu lieben oder nicht. Nicht an den schönen Predigten, an den schönen Gefühlen. Bin ich bereit, da jetzt hinzugehen, wenn es dran ist, wenn es für mich erforderlich ist, wenn ich spüre, Gott will, dass ich das jetzt tue. Bin ich bereit, dem Leiden, das mir Gott zumutet, ich formuliere es mal so, nicht auszuweichen um seinetwillen. Ich glaube, das bedeutet Gott lieben am Ende. Gott lieben mit ganzem Herzen. Das tun, was er will, auch wenn es mich was kostet. Gut sein, Repräsentant Gottes sein. Gut, die eine Frage, die sich vielleicht noch stellt, auch wenn ich sie, glaube ich, schon so indirekt beantwortet habe, ja, wann? Wann passiert denn das? Also jetzt haben wir hier, vor 2600 Jahren haben wir den Hesekiel, der dieses Wort da raushaut, wenn man so will, mitten in diesen Kater, in diese Katerstimmung hinein. Dann haben wir vor 2000 Jahren Jesus. Der kommt, der stirbt, der gekreuzigt wird, der wieder aufersteht und der dann seine Jünger anhaucht mit dem Heiligen Geist. Dann haben wir Pfingsten, wo der Heilige Geist kommt. Und dann haben wir noch ein Warten auf Jesus, ein Warten auf die Vollendung, so wie wir es vorher auch gesungen haben. Ja, wann ist jetzt das eigentlich? Ist das schon passiert? Ist das schon fertig? Manche sagen, ja, das ist schon lang passiert, wir müssen das nur annehmen, wir haben das neue Herz schon, wir haben den Geist schon, stimmt das? Oder müssen wir noch warten? Müssen wir einfach noch warten? Doch wieder ein bisschen Europaparkmäßig anstehen und warten? Und dann kommt irgendwann die Verwandlung? Ich glaube, beides ist richtig. Ja, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir haben das neue Herz schon bekommen, das ist da. Aber gleichzeitig, und das ist genauso richtig, gleichzeitig warten wir noch. Wir warten noch, dass das vollendet wird. Und dass unser Herz in der Fülle und in der Gänze erneuert wird, genauso wie unser Geist in der Gänze dann erneuert wird. In der Spannung leben wir. Und ich kann sagen, nach 20 Jahren mit diesem Gott, da kann ich auch zu beidem Ja sagen. Ich kann sagen, ja, die Verwandlung hat begonnen. Ich bin nicht mehr derselbe. Und das meine ich jetzt nicht stolz oder irgendwas, sondern das ist tatsächlich so. Manchmal merke ich, wow, da passiert was. Ich bin empathischer als vor 20 Jahren. Wirklich so. Ich interessiere mich wirklich für andere Menschen. Habe ich vor 20 Jahren noch viel weniger. Da passiert was. Ja, die Verwandlung hat begonnen. Der Umbau meines Herzens hat begonnen. Gleichzeitig, und das ist natürlich bei jeder Baustelle so, gibt es da immer wieder Rückschläge. Und gibt es da immer wieder Niederlagen. Gleichzeitig ist es auch unvollendet. Und ich warte noch und ich sehne mich danach. Nicht nur um meinetwillen, sondern auch um der Menschen willen, die um mich rum sind. Da sehne ich mich nach, dass Gott diese Verwandlung, diese Neuwerdung endgültig herbeiführt. Da werde ich wohl noch ein bisschen geduldig warten dürfen. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich wünsche, dass dieses Wort im nächsten Jahr seine volle Kraft entfaltet. Dass es euch tröst in den Momenten der Verzweiflung, wenn ihr an euch oder an anderen verzweifelt. Und ich wünsche euch noch viel mehr, dass ihr Gottes Verwandlung in euren Herzen und in eurem Geist erlebt. Amen.
Der Herr segne euch mit seiner Gemeinschaft, mit seiner Liebe und er schenke euch dieses erneuerte Herz und er lege diesen Geist in euch, der in euch wehen darf und euch antreibt. Seid gesegnet und eine gesegnete Nacht und ein gesegnetes Jahr 2017 für euch. Amen.